Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.
Guten Abend.
Hallo.
5 Minuten Ruhm. Der Favorit der Woche.
Wer die 2007 in Syrien erschienene Geschichtensammlung Dunkle Wolken über Damaskus liest, der versteht, warum es zur syrischen Revolution kommen musste. In ihren Geschichten erzählt Dima Vanous von den Profiteuren des Regimes, von der allgegenwärtigen Bespitzelung, von der fatalen Verrohung der Gesellschaft. Gerade ist das Buch auf Deutsch erschienen, mit einem Vorwort der Autorin zur aktuellen Lage Syriens. In der nächsten Woche kommt Dima Vanous nach Berlin. Die Literaturagenten stellen ihr packendes Buch jetzt schon vor.
Wenn ich den Verlag Nautilus oder Edition Nautilus nicht so gut kennen würde, in dem Dima Vanous Buch erschienen ist, würde ich boshafterweise vermuten, das Buch sei mit sensationsgeiler Absicht verlegt worden. Quasi als das Buch zum Krieg.
Ja, den einzigen Vorwurf, den man in diese Richtung erheben könnte, ist, dass man das Buch nicht schon 2007 veröffentlicht hat. Denn es ist unabhängig vom aktuellen Anlass ein sehr gutes Buch. Es erzählt Augenblicke aus dem Leben von 9 Menschen, die vom Assad-Regime profitieren. Mal im großen Stil, weil sie Wirtschaftsunternehmen haben, oder im Kleinen, weil sie Mitläufer sind. Das Buch enthält dementsprechend 9 Geschichten, immer bezogen auf eine Figur, die dann in den anderen Geschichten nochmal auftaucht. Also Beispiel, die erste Geschichte handelt von einem sehr mächtigen Politiker, dem, es wird nicht gesagt, warum, das drückt quasi auch die Willkür in diesem System aus. Ein Politiker, dem alle Privilegien, alle Macht von einem Tag auf dem anderen genommen wird. Und als er dann sein Büro räumt, sieht er das Klappbett, auf dem er immer Sex mit einer Frau hatte, die sich davon berufliche Vorteile für ihren Mann erhofft hat. Und in den späteren Geschichten lernen wir dann diese Frau und ihren Mann kennen. In dem schon erwähnten Vorwort, das Dima Vanous für die deutsche Ausgabe geschrieben hat, erläutert sie ihr Figurenpanorama so.
Die Protagonisten der Kurzgeschichten sind typisch syrisch. Sie repräsentieren verschiedene Schichten der syrischen Gesellschaft, die zwar miteinander lebten, aber nichts übereinander wussten. Jahrzehntelang lebten die Syrer in ihren eigenen 4 Wänden, ohne zu wissen, was dahinter vor sich ging. Die Basis der Beziehungen war ungesund und der Beweis dafür ist, dass wir alle zusammen am gleichen Tisch saßen und aßen. Wir und jene Syrer, die nach dem Beginn der Revolution zu Mördern wurden.
Spürt man denn in den Geschichten, dass da zukünftige Mörder dargestellt werden?
Das wäre ein bisschen zu einfach. Also man sieht diese 9 Figuren in ihrem Alltag und man sieht in diesem Alltag Details, die sprechend sind. Der Originaltitel des Buches lautet übrigens auch Details. Details zum Beispiel eine Zeitungsjournalistin, die zur Leiterin ihrer Abteilung befördert wird. Jetzt könnte man meinen, sie freut sich darauf, nun die Richtung vorgeben zu können in dieser Zeitung. Was macht sie stattdessen? Wann immer ihre Kollegen den Zustand in Syrien diskutieren, geht sie vor die Tür, um zu sehen, ob niemand mithört. Es gibt auch Details auf sprachlicher Ebene. Wenn zum Beispiel die Zeitungen nicht als offiziell, sondern als offiziös bezeichnet werden. Was ich gerade mit zu einfach meinte, es wäre zu einfach, sich über diese Figuren moralisch zu erheben. Was den Schrecken ausmacht in diesen Geschichten und für Dima Vanous ist, nicht erkannt zu haben, dass diese Verhaltensform, diese Aushöhlung von Werten, die Sinnentleerung von Sprache, dass all das die Grundlage ist für die Ereignisse, von denen wir jetzt immer in den Nachrichten hören, die Bombardements, die Giftgasangriffe, die Spaltung der syrischen Gesellschaft.
Haben wir nicht gesehen, wie in jenen Menschen, die vor nicht allzu langer Zeit unsere Freunde gewesen sind, kleine Verbrecher heranwuchsen? Ja, viele unserer Freunde haben seit dem ersten Tag der Revolution das Regime unterstützt. Die Beziehungen zu ihnen brachen ab und ein solcher Bruch ist keine einfache Sache. Die Prinzipien und Werte, an die wir jahrelang geglaubt hatten, haben ihre Bedeutung verloren. Dieser Zusammenbruch der Werte war notwendig.
Die Geschichten des Buches vermitteln also, warum es quasi zwangsläufig zum Bürgerkrieg in Syrien kommen musste. Gibt es denn auch eine Zukunftsperspektive?
Nicht in den Geschichten selbst. Also die haben ihr literarisches Programm durch die genaue, zugespitzte, detailreiche Beschreibung der herrschenden Klasse zu zeigen, was für ein Regime das war. Im Vorwort macht Dima Vanous für mich eine überraschende Volte. Sie sagt nämlich, die Revolution hat ihr Ziel erreicht. Sie hat die Mauern des Schweigens, von denen ihr Buch handelt, durchbrochen und zerstört und niemand wird sie wieder aufbauen können. Aber das heißt natürlich nicht, dass Dima Vanous blind ist für die zahllosen Opfer, für die Toten in Syrien, für die vielen Menschen auf der Flucht, für die Menschen, die in anderen Ländern leben, wie eben sie selbst. Dima Vanous lebt in Beirut und glaubt nicht, dass sie in näherer Zukunft Nacht eine Änderung der Situation erleben wird.
Wenn ich vom Flughafen Beirut, wo ich seit 3 Jahren lebe, abfliege, sage ich oft unbewusst zu meinen Freunden, wir treffen uns dort, wenn ich zurückkomme, in Damaskus. Bis jetzt habe ich nicht begriffen, dass ich nach Beirut zurückkehren werde und nicht nach Damaskus. Ich bin nicht pessimistisch, aber ich habe den Eindruck, dass ich mich schneller an Beirut gewöhnen und die Stadt als meinen Wohnort betrachten werde, als nach Damaskus zurückzukehren.
Dima Vanus, Dunkle Wolken über Damaskus, wurde übersetzt von Larissa Bender und ist erschienen in der Edition Nautilus. 128 Seiten, kosten 18,90 Euro. Am kommenden Freitag eröffnet Dima Vanus gemeinsam mit dem ebenfalls syrischen Autor Abu Zaid das neue Literaturfestival Read Berlin. Aus den deutschen Texten werden dann die Schauspieler Dennis Moschito und Harald Polzin lesen, der zuletzt in Oskar Röhlers Punkfilm zu sehen war.
Hörprobe. Das Hörbuch der Woche.
Expulit eleboro morbum bilenque meraco. Gallsucht trieb er hinaus mit Hilfe gereinigter Nieswurz. Ein Alter sagt uns in weisem Schulmeisterton: Wenn du nichts getan hast, was wert ist, aufgeschrieben zu werden, so schreibe wenigstens etwas, was wert ist, gelesen zu werden. Diese Lehre ist so schön wie ein Diamant von reinstem Wasser, der in England zum Brillanten geschliffen worden ist. Aber auf mich ist sie nicht anwendbar, denn ich schreibe weder einen Roman noch die Geschichte einer berühmten Persönlichkeit. Mag es würdig sein, mag es unwürdig sein, mein Leben ist mein Stoff und mein Stoff ist mein Leben. Ich habe es durchlebt, ohne jemals zu glauben, ich könnte eines Tages auf den Gedanken kommen, es niederzuschreiben. Aber gerade dadurch kann es vielleicht einen interessanten Charakter erhalten haben, den es gewiss nicht haben würde, wenn ich dabei die Absicht gehabt hätte, in meinen alten Tagen meine Lebensgeschichte niederzuschreiben oder gar zu veröffentlichen. Jetzt, im Jahre 1797, da ich 72 Jahre alt bin, da kann ich sagen, Vixi, ich habe gelebt, obgleich ich noch lebe.
Und ich habe einen neuen Mitbewohner, der nicht mehr lebt, aber sehr viel zu erzählen hat. Jeden Abend erzählt er mir ausführlich von sich. Seine Geschichte ist sehr lang, die einer Generalbeichte gleichkommt, ohne Reue, ohne Scham. Und insgesamt werden wir 137 Stunden miteinander verbringen. Das sind jeden Abend 3 Stunden und das bedeutet dann intime 6 Wochen für ihn und mich. Das können Sie auch haben, werte Hörerschaft. Jedem, der es hören möchte, erzählt er diese Geschichte, die Geschichte seines Lebens. Und ich spreche von Giacomo Casanova.
Geschichte meines Lebens ist ja das Hauptwerk von Casanova, 137 Stunden. Ein Hörbuch, das hört sich nach einer hörbuchverlegerischen Großtat an.
Ja, der Hörbuchverlag Buchfunk aus Leipzig produzierte unter der Regie von David Fischbach und Danny Mengemann diese ungekürzte Lesung. Histoire de ma vie, so richtig ausgesprochen, genau, ist der Originaltitel. Das ausführliche Geleitwort lieferte Roger Willemsen, der kennt sich sehr gut aus und er leitet seinen Text so treffend ein, dass ich ihn an dieser Stelle mal zitieren möchte. Als erfundener Held, als literarische Figur eines Romans wäre Giacomo Casanova ganz unglaubwürdig. Hasardeur und Schwärmer, weitgereister Scharlatan und Intrigant, Alchemist und Glücksspieler, Astronom und Bodenreformer, Diplomat und Kolonisator, Komödiendichter, Unterhalter und Aphoristiker, Übersetzer der Ilias, Romancier, Philosoph und Altphilologe, Librettist und Geiger, Ökonom und Historiker, portugiesischer Gesandter, Freimaurer, venezianischer Spion und Mitbegründer der französischen Staatslotterie, ein Monstrum, Abenteurer, Höfling, Mediziner und Theologe, Börsenhändler, Kalenderreformer, Seidenfärber und Verführer. Das ist mehr als je eine fiktive Romangestalt vorgelebt hat. Und doch ist Giacomo Casanova dies alles wirklich gewesen. Und das ist schön. Und später schreibt Willemsen noch etwas, das ich mit Blut unterschreiben würde. Erstaunlich, dass Casanova bis heute nicht als Aphoristiker gewürdigt worden ist. Und ja, ich habe beim Hören, oder ich bin ja noch mittendrin, Stift und Zettel bereit liegen. Ständig ertappe ich mich dabei, wie ich die Aufnahme anhalte und etwas Gehörtes begeistert notiere. Und dabei ist mir dieser Typ nicht mal sympathisch. Ne? Also Sätze wie, der Hass tötet mit der Zeit den Unglücklichen, der ihn groß werden lässt.
Mhm. Du behauptest jetzt also, in den nächsten 6 Wochen jeden Abend 3 Stunden,
ja,
um die 137 Stunden wegzuhören. Das, ja, ist doch sehr anstrengend.
Es ist sehr, ja. Entschuldigung, Sie unterbrochen habe, aber es ist unglaublich anstrengend. Und manchmal muss ich anhalten und wieder zurückspulen und warten oder was essen oder was trinken. Ich habe es mir vorgenommen, ich will es komplett hören und wenn möglich auch am Stück. Es sind viele Namen, viele Orte, viele Dialoge, die er wiedergibt, wortwörtlich. Viele Begebenheiten, ganz gleich wie klein, wie banal, wie ja seltsam sie seien. Casanova hat alles aufgeschrieben oder so hat man das Gefühl beim Hören. Ob es alles wahr ist, weiß ich natürlich nicht. Und das wissen auch die Menschen, die sich das schon genauer literaturwissenschaftlich unter die Lupe genommen haben, nicht. Er erwähnt sich gern selbst. Er gibt sich mal bescheiden, mal zynisch, mal amüsiert, mal sehr garstig. Und wie schon gehört, er ist 72 Jahre alt, als er das niederschreibt. Und es ist ihm egal, wer es liest bzw. hört, obgleich er hofft, dass vor allem die Klugen damit erreicht werden. Themen wie der Tod, die Liebe, Krankheiten, eine Flucht, ein Verrat. Er nimmt keine Rücksicht auf den Lesenden oder Hörenden. Er strapaziert meine, dessen Geduld und ja, er ist es sich wert, so ausführlich zu sprechen. Besonders schön sind, das gebe ich zu, sind die Momente, wenn er über die Frauen spricht, denen er zahlreich begegnet, deren Gefühle er ganz oft verletzt, aber auch erwidert.
Naja, er ist Casanova.
Ja, genau. Also die, was man so aufgeschnappt hat und kennt, das ist 10-mal mehr in seinen Memoiren. Ich hätte es nicht gedacht. Je stärker, zum Beispiel, er sagt, je stärker deren Gerüche, desto stärker sein Verlangen. Und sowas finde ich irgendwie schön. Er ist eine Leidenschaft in Person und oft grinse ich. Und das war auch sein Plan. Er hat es erzählt zu Beginn. Und meistens glaube ich ihm, dass er nicht anders konnte, also so zu sein. Und ich bin ja noch dabei, ihn richtig kennenzulernen. Ich fürchte, ich werde ihn vermissen, wenn dann die 137 Stunden gehört sind und auch seine unglaublich vielen Intrigen und seine seltsamen Geschichten, wie zum Beispiel folgende.
Somnio nocturnus lemures potentaque Thessalia vides. Im Traum siehst du Nachtgespenster und thessalische Ungeheuer. Manches, was zunächst nur in der Fantasie vorhanden ist, wird allmählich zur Tatsache. Folglich ist es wohl möglich, dass diese oder jene Wirkung, die man nur dem Glauben zuschreibt, kein eigentliches Wunder ist. Obgleich sie denen, die dem Glauben eine schrankenlose Macht zuschreiben, als ein wirkliches Wunder erscheint.
Jetzt habe ich Ihnen aber Quatsch versprochen. Da philosophiert er mal wieder, was er ständig tut, in seinen Erinnerungen. Die Geschichte, die ich eigentlich Ihnen vorspielen wollte, war dann doch ein bisschen zu lang. Sein Vater besitzt einen kostbaren Edelstein und er klaut ihn und schiebt diesen seinem Bruder unter und verrät ihn quasi, obwohl er ihn selber geklaut hat. Also solche Geschichten sind da natürlich auch
Sie
drin.
Sie müssen keine Edelsteine klauen, um sich Geschichte meines Lebens, Histoire de ma vie von Giacomo Casanova zu kaufen. Die ungekürzte Lesung auf 9 MP3-CDs mit 137 Stunden Laufzeit wurden gesprochen von Alexis Krüger. Das Booklet mit dem Geleitwort von Roger Willemsen wurde produziert vom Buchfunkverlag Leipzig und das Ganze kostet 49,90 Euro als CD-Box oder als Download 18,57 Euro. Pieper Goldschmidt ist der klassische Fall des Poeta Doctus, der gelehrten Autorin, die dem Leser scheinbar beiläufig einen Einblick in ihre Wissenschaft gibt. In Pieper Goldschmidts Fall ist das ein Einblick in die Astronomie. Weiter als der Himmel heißt ihr Roman. Lydia, du hast ihn gelesen. Und wer reckt denn da seinen Kopf nach den Sternen?
Das ist eine junge Frau. Das Alter weiß ich gar nicht so. Ich schätze sie auf Mitte 30. Jeanette heißt sie, in Edinburgh zu Hause. Sie ist ein sogenannter Postdoc, also frisch promoviert. Astronomin, hat sich mit Galaxien auseinandergesetzt, liebt diese Galaxien, liebt Frauen. Ansonsten ist da nicht so viel, womit sie sich beschäftigt. Sie hat eine offene Zukunft, also überlegt, wie geht's jetzt mit mir weiter? Bleibe ich an der Uni? Gehe ich eine wissenschaftliche Laufbahn ein? Bewerbe ich mich anderswohin? Und so offen wie ihre Zukunft ist, so verschlossen ist ihre Vergangenheit.
Was bedeutet verschlossene Vergangenheit?
Seit vielen Jahren hat sie ein Trauma, das sie mit sich herumschleppt, was sie aber niemals zugeben würde, zumindest nicht zu Beginn der Geschichte. In dem Buch geht man immer mit der Überschrift damals zurück in ihre Kindheit und als sie 10 Jahre alt war, starb Janettes Schwester Kate, ein bisschen älter als Janette ist sie. Man muss dazu wissen, dass Kate Profischwimmerin gewesen ist, jeden Morgen um 6 aufstand und zur Schwimmhalle gefahren wurde, meistens vom Vater. Manchmal war auch die Schwester mit dabei und hat dann dort ihre Bahn gezogen, war ein Olympiatalent. Und eigentlich wollten die dann auch demnächst mit der ganzen Familie in ein neues Haus ziehen, in der Nähe von einer Olympiatrainingsstätte. Und dann ertrinkt sie und die Eltern sagen ihr nicht, wie das passiert ist. Also da sitzt dieses 10-jährige Mädchen am Essentisch, die Eltern schweigen in Trauer, versunken, neben ihr und sagen ihr nicht, was los ist. Alles verschwindet im Haus, dann verschwindet auch das Haus, denn sie ziehen trotzdem um. Die Eltern kaufen neue Möbel, neuen Duschvorhang, neue Bilder, neue Teppiche. Also ganz neue Farben tauchen plötzlich auf. Von Kate gibt es gar keine Bilder mehr. Ihr Zimmer ist ausgeräumt. Auch das Zimmer, was für sie vorgesehen war, ist nicht sie. Ihre Badeanzüge liegen nirgends mehr herum. Und selbst die Blumen des Vaters im Garten sind es nicht wert zu leben. Er baut sich einen neuen Garten, zieht die Pflanzen. Lass mich das kurz zu Ende bringen. Und er zündet diesen Garten an, weil er es nicht erträgt, dass alles irgendwie wieder neu erblühen kann, nur seine zweite Tochter, also Kate, lebt nicht mehr. Und
aber jetzt musst du sagen, welche Rolle spielt denn dabei die Astronomie?
Pass auf, genau. Alles ist überschattet, alles ist verdichtet, alles ist verdünnt, alles gleichzeitig. Und die Astronomie ist im Prinzip diese Weite, die man nicht erklären kann und man weiß, sie ist da. Also das Universum. Die Astronomie hilft ihr, sich mit etwas zu beschäftigen, was allgegenwärtig ist, was aber nicht endlos erklärbar ist. Sie beschäftigt sich mit den Sternen, mit den Galaxien und sie hat einen Kollegen, der hat auch promoviert, Richard heißt er oder Richard, und der sagt, und jetzt muss ich ein bisschen spoilern, auf der vorletzten Seite des Romans etwas sehr Wichtiges: herauszufinden, warum etwas nicht da ist, ist genauso wichtig wie zu wissen, warum es da ist. Und das ist ihr Lebensproblem. Also sie kann nicht erklären, was ihr fehlt. Natürlich fehlt ihr die Schwester, aber dann könnte man sagen, gut, ist gestorben und jetzt trauere ich ein bisschen und jetzt ist alles wieder gut und ich werde sie gute Erinnerung behalten. So ist dem aber nicht. Sie hat niemals abgeschlossen. Die Nicht-Anwesenheit der Schwester ist spürbar und anwesend. Und während sie dann halt so ein bisschen, während sie damit kämpft und arbeitet und versucht, das auch zu verdrängen, macht sie natürlich ihren Job als Astronomin in Chile, macht sie dann eine Entdeckung gemeinsam mit einer Kollegin. Sie sieht auf einem Foto, das sie macht, mit einem riesengroßen Teleskop, zwei Galaxien, die sich berühren, also umarmen, umschränken, richtig so. Was eigentlich nicht möglich ist, ich kann es nicht genau erklären, aber die Astronomen dort im Buch sagen, das würde der Urknalltheorie widersprechen. Es sei nicht möglich, dass sich zwei Galaxien berühren. Es kann immer nur eine Galaxie für sich geben und dazwischen ist dann nichts. Aber ihre Berechnung und auch die Bilder, die sie gemacht hat, sprechen dafür. Ihr schlägt Skepsis entgegen, Begeisterung, Neid. Die Karriereleiter lockt, die Sterne locken. Doch je höher sie kommt, je weiter sie im Job kommt, desto mehr gerät sie ins Dunkel. Also dieses Bild, was sie dort gemacht hat von diesen sich verschränkenden Galaxien, würde ich sagen, steht als Metapher für etwas, was eigentlich nicht da sein darf, aber trotzdem da ist und mit dem sie alleine zurechtkommen muss. Und sie ist auch meistens allein, sie arbeitet meistens nachts, meistens ohne zu wissen, was sie finden wird, ob sie überhaupt etwas finden. Und sie weiß, da ist irgendwie Leben, da blubbert irgendwas durchs Vakuum, aber niemand sieht es und nichts bleibt, wie es ist. Allein der Tod ist konstant und der ist halt auch immer allgegenwärtig. Und dieses Nichts, das ist das große Problem in ihrem Leben, wovor sie sich retten muss und weil es sie sonst verschlingt.
Da blubbert was.
Ja, ja.
Also das Metaphern so groß wie Galaxien, das klingt ja ziemlich gewaltig. Wie erzählt Pieper Goldschmidt?
Als wäre es nicht schlimm. Also als wäre es ganz normal mit einer beobachtenden Kühle, die ich tatsächlich bewundere. Ich kann auch schon verraten, dass ich den Schluss habe ich in der Bahn gelesen und ich habe Rotz und Wasser geheult. Aber die Autorin begeht nicht den Fehler, mitzutrauern. Sie fällt nicht mit in die Tiefe oder wird ins Nichts gezogen. Sie steht nicht zitternd vor Janettes bester und wahrscheinlich auch, nicht nur bester Freundin, sondern vor ihrer Geliebten Paula, eine Malerin, die sie malt, zweimal, einmal erst, wie sie sieht, und dann übermalt sie sie wieder mit ganz viel Weiß. Sie sitzt nicht dumpf am Tisch der Eltern, die nicht mit ihr reden. Sie beschreibt es aber so, dass ich trauere, dass ich sitze, dass ich zittere, dass ich schweige, und das ist überwältigend. Das ist eine Magie, Der konnte ich nicht immer folgen, das war mir ein bisschen zu viel. Und dann kommt noch hinzu die ganze Physik und die Thermodynamik und die Astronomie. Sowas lese ich, ich verstehe nicht alles, aber ich sehne mich nach dem, was sie dort beschreibt, nach diesem Universum, nach dem Vakuum, nach diesen Voids, dieser Leere, diesem, da ist ja nichts, ne? Da kein Geräusch, da auch was immer so Leute mal erzählen oder wenn es so Science-Fiction gibt, wo, wenn man im Weltall rumfliegt und da ist Musik, das ist ja Quatsch, ne? Da wird ja nur Licht übertragen, kein Sound, kein nichts und gar nichts und das würde ich gern auch mal erleben. Ich würde gerne in der Wüste stehen und da hochgucken und mich aufsaugen lassen. Und das erklärt sie ganz toll. Und damit erklärt sie mir eben auch das Leben und den Tod. Einfach so. Und ja, ich habe geheult. Habe mich nicht dafür geschämt. Ich war dann irgendwann fertig und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist schön, so ist das Leben. Und wenn ich weiß, was fehlt, dann weiß ich, was da ist. Und ich muss es niemandem erklären. Dieses Buch ist eine Bereicherung.
Und lässt Lydia Herms davon träumen, in der Wüste zu stehen?
Ja.
Ein sehnsuchtweckendes Buch, Weiter als der Himmel von Pippa Goldschmidt, wurde aus dem Englischen von Zoe Beck übersetzt, ist erschienen im Weitle Verlag, 283 Seiten, kosten 19,90 Euro.
Sie trugen andere Klamotten, sie hörten verbotene Musik, schwänzten HJ-Heimabende und erprügelten sich, wenn es nötig war, die Herrschaft über ihre Lieblingsplätze und Lieblingsstraßen zurück. Die Meuten, Swings und Edelweißpiraten, die Halbstarken, die dem Führer nicht blind folgten, sondern lieber sich selbst und den Freunden. Sascha Lange, promovierter Historiker aus Leipzig, Journalist und Schriftsteller, hat ein Buch über diese jungen Deutschen geschrieben, über Jugendkultur und Opposition im Nationalsozialismus. Guten Abend, Sascha Lange.
Guten Abend.
Guten Abend.
Ich weiß natürlich von der Münchner Weißen Rose, Sophie Scholl und so und von den Edelweißpiraten, die, so erinnere ich mich, eher am Rhein zu Hause waren. Das wurde ausführlich aufgearbeitet und auch unterrichtet und plötzlich lese ich in ihrem Buch, dass es auch Piraten in Thüringen gegeben hat. Meuten, Bünde und Klicken in Dresden, Leipzig und in Halle an der Saale. Also auch, die Hallenser werden es mir nachsehen, ich lebte dort nämlich lange in der Provinz. Überrascht Sie das, dass mich das überrascht?
Nein, das überrascht mich nicht. Es ist so, dass diese vielfältigen Oppositionen Jugendbewegungen in der Geschichtswissenschaft schon seit den 80er Jahren bekannt sind, aber in der breiten Öffentlichkeit bislang so gut wie gar nicht. Also man kann in Sachsen zum Beispiel in den Schulbüchern etwas über die Weiße Rose oder die Kölner Edelweißpiraten lesen, aber zum Beispiel nichts über die Leipziger Meuten. Die Taten der Weißen Rose sind ja auch keinesfalls irgendwie zu schmälern, aber trotzdem gab es doch so eine Art medialen Overkill und alle anderen Aktivitäten, sei es nur sowas gewesen, dass irgendwelche Jugendklicken mal in HJ-Schaukasten eingeworfen haben oder sowas. Das fiel eben dann immer hinter diesen Flugblattaktionen der Weißen Rose und dann auch letztlich der Konsequenz, dass sie dann ihre mutigen Aktionen mit dem Tode bezahlen mussten, fielen die immer dahinter zurück.
Das waren, wenn wir das Stichwort Weiße Rose nehmen, das war natürlich intellektuell fundierte Widerstandsaktionen. Die Klicken, von denen wir hier sprechen, haben nicht unbedingt so eine Nähe zu intellektualistischen Gruppen, waren auch nicht dezidiert politisch. In manchen waren die Jungs und Mädels 10, 11, 12 Jahre alt und wollten vielleicht nur anders sein als andere, ohne nervige Verbote leben und spielen. Wie ordnen Sie das ein?
Ja, also man kann diese Aktivitäten dieser Jugendgruppen jetzt nicht zwangsläufig oder nicht generell als Widerstand bezeichnen, im engeren Sinne Widerstand, im engeren Sinne, wie eben so das, zum Beispiel das Attentat von Stauffenberg Widerstand im engeren Sinne gewesen ist oder auch diese Flugblätter der Weißen Rose auch in der Widerstandshandlung gewesen ist, sondern man muss diese Jugendgruppen als Nonkonformität, als Opposition einordnen. Also etwas, was auf einer idealtypischen Pyramide noch ein Stück weiter unten drin ist.
Ich bin ganz beeindruckt von einem Foto, das sich in dem Buch befindet. Das ist ein Polizeifoto eines verhafteten Hamburger Swings, so haben die sich genannt, aus dem Jahr 1940. Und dieser junge Mann, der hat die Haare nach vorne gekämmt bekommen für dieses Polizeifoto, damit er auch, damit man seine undeutsche Haarlänge sieht. Und wenn man das Bild von diesem jungen Mann sieht, die Haare reichen ihm bis zum Kinn. Also wie das später bei den Hippies der Fall gewesen ist. Wodurch drückten die denn ihre Nichtkonformität aus? Nur durch die langen Haare oder durch was noch?
Da gab es ganz unterschiedliche Sachen. Also der Dresscode generell war ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil Vorteil so dieser oppositionellen Jugendkultur, weil man allein aufgrund seiner Äußerlichkeiten, seiner Kleidung zeigen konnte, dass man anders ist als die Hitlerjugend. Denn die Hitlerjugend hatte ja eine bestimmte Uniform und deshalb suchte man sich irgendetwas, was nicht wie diese Uniform aussah. Und da gab es in Deutschland zwei dominierende oppositionelle Jugendkulturen. Das eine waren Gruppen wie die Leipziger Meuten oder die Edelweißpiraten, die so eine Wanderkleidung trugen, karierte Hemden, bayerische Lederhosen, Wanderschuhe und so bunte Käppis, wo man dann auch so Abzeichen dran machte. Und die andere dominierende Jugendkultur, das war die Swing-Jugend, die sich also so kleidete wie die amerikanischen Vorbilder, wie UFA-Filmstars, wie amerikanische Filmstars, wie große, bekannte Orchesterleiter. Das waren damals so die Role Models für diese moderne Jugendkultur. Und das zeigte sich auch bei den Frisuren, denn damals galt ja bei der HJ oder generell so dieser deutsche Haarschnitt, alles so raspelkurz. Und was ganz Einfaches dagegen zu opponieren war eben, indem man eine sogenannte oder sozusagen eine undeutsche Haarlänge an den Tag legte und die Haare sich hintergelte, so wie ein Dandy aus einem amerikanischen Spielfilm.
Ja, nun ist das ja alles sichtbar und öffentlich. Wie reagierten denn Hitlers Konsorten? Was waren das so für braune Gegenmaßnahmen und wie erfolgreich waren die gegen diese kleineren Gruppierungen?
Ja, also das NS-System war mit diesen Klicken zunächst erst einmal überfordert, weil es sehr schwierig war, ihnen juristisch etwas nachzuweisen. Also wenn sich Jugendliche einfach nur in einer bestimmten Kleidung kleideten und am Wochenende wandern gingen, dann war das nicht automatisch ein Straftatbestand. Mhm. Also es war in der Hinsicht sehr schwierig. Auf der anderen Seite war es so, dass die Hitlerjugend zum Beispiel auch relativ zeitig gegen diese Gruppen vorging. Das lief zum einen so, dass man sie auf der Straße anhielt oder irgendwo kontrollierte in Jugendherbergen. Es gab auch körperliche Auseinandersetzungen und es wurde auch sehr viel dann an die Gestapo weitergeleitet, weil man eben als HJ der Meinung war, diese Jugendlichen müssten irgendwie polizeilich bekämpft werden. Mhm. Und richtig aktiv wurde dann die Gestapo in den einzelnen deutschen Städten dann, als dann solche Sachen vorfielen, wie eben HJ-Heime wurden überfallen oder speziell für Leipzig gab es einige von diesen Meuten, die einen starken linkssozialistischen Anspruch hatten, wo sehr viele Jugendliche dabei gewesen sind, die vor 33 Mitglied in der linken Jugendorganisation gewesen sind. Und denen versuchte man dann also Vorbereitung zum Hochverrat nachzuweisen. Bei der Hamburger Swing-Jugend ist es bekannt, dass es dort sehr viele Razzien gegeben hat von solchen Tanzveranstaltungen. Es sind auch sehr viele Gestapo-Verhörprotokolle überliefert. Und da gab es natürlich auch Schläge. Die Haare wurden zwangsweise kurz geschnitten. Und also solche Dinge, die alle juristisch gesehen oder unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten völlig undenkbar sind. Ja. Oder sowas wurde aber eben auch gemacht, weil das dem NS-Staat ja immanent war, eben auch solche Dinge zu tun, die eigentlich rechtsstaatlich nicht konform sind.
Sie haben es ja schon gesagt, da haben Razzien stattgefunden bei Musikabenden. Wenn man an Jugendkultur denkt, denkt man zwangsläufig immer an Musik. Welche Rolle spielte die Musik im Zusammenhang mit diesen Jugendkulturen?
Also Musik spielte eine sehr große Rolle. Wir sprechen ja, wie gesagt, von zwei Jugendkulturen. Das eine ist so diese Wanderbewegung der Edelweißpiraten. Die waren noch sehr in dem traditionellen Liedgut verhaftet, also Volkslieder, Wanderlieder, manchmal auch Arbeiterkampflieder, so aus den 20er Jahren. Und auf der anderen Seite die Swing-Jugend, die sich nun mit dieser neuen, modernen, amerikanischen Swing-Musik beschäftigt hat, oder auch Jazz. Das Interessante ist, dass es diese amerikanischen Schallplatten alle noch bis Ende der 30er Jahre in Deutschland zu kaufen gab. Also es gab sehr langfristige Lizenzverträge mit amerikanischen Schallplattenlabels und es gab auch sehr viele deutsche Labels, Telefunken zum Beispiel ist da zu nennen, die also auch deutsche Tanzorchester auf Schalllack veröffentlicht haben, die also Swing-Musik gemacht haben, auch englischsprachige. Also diese Musik war schon sehr allgegenwärtig und die wurde auch von den Tanzorchestern in diesen einzelnen Tanzetablissements überall in Deutschland gespielt und das regte natürlich dann auch Jugendliche an, diese Moderne, dieses Neue, was da aus Amerika rüberschwappte, dann auch für sich aufzusaugen.
Und dann schön fetzen mit den Mädels, dann über die Tanzfläche fetzen.
Genau.
Mädels sieht man im Übrigen auf den Fotos, die sie zahlreich zusammengetragen haben, durchaus aber nicht so viel wie Jungs. Ich habe dann an einer Stelle gelesen, dass die Nazis die Mädchen oder den Mädchen die Rollen der Lockvögel zugeschrieben haben manchmal. Also dass die nur in den Gruppen gestattet sind, um andere Jungs anzulocken, damit die dann von der Hitlerjugend oder so weggehen. Wie waren das wirklich mit den Mädchen in diesen Verbünden?
Einerseits ist es so, dass die Quellenlage dazu sehr lückenhaft ist, dass man also kein erschöpfendes, realistisches Bild sich 80 Jahre nach den Ereignissen jetzt noch zusammenbauen kann. Nichtsdestotrotz kann man schon sagen, dass die Mädchen in den Klicken genauso einen Stand hatten, wie es auch heute in Jugendklicken gewesen ist. Also dass es völlig absurd ist zu sagen, dass diese Mädchen quasi nur so ein schmückendes Beiwerk waren, die nur die abenteuerlich veranlagten Jungs irgendwie herbeilocken sollten. Nicht Nichtsdestotrotz kann man schon, und das ist eine Sache, die gesellschaftlich bedingt ist in dieser Zeit, schon sagen, dass Mädchen teilweise eine etwas passivere Rolle hatten. Das hat auch damit zu tun, dass ihr Bewegungsraum noch viel kleiner war. Wir sprechen von einer Zeit, wo es noch keine Pille gegeben hat, wo also so die unerwünschte Schwangerschaft noch vor einer Ehe so das große Damoklesschwert war, was über allen Mädchen schwebte. Und je ängstlicher die Eltern waren, desto geringer waren natürlich auch dann die Freizeitmöglichkeiten für die Mädchen. Das änderte sich dann erst, wenn sie dann 18 waren und dann vielleicht auch schon von zu Hause rauskamen. Aber nichtsdestotrotz gab es da also auch also gerade bei den Swing-Klicken ein sehr emanzipatives Verhalten der Mädchen, weil sie sich ja auch auffallend gekleidet haben und dann wie die amerikanischen Filmstars, nicht nur die Jungs, sondern auch die Mädchen haben sich so gekleidet mit Lippenstift und all diese Dinge. Also das war schon wirklich letztlich ein normales Jugendleben, so wie man das heute auch kennt.
Ein erstaunliches Buch, das uns dazu auffordert, Leseklicken zu bilden, um Meuten, Zwings und Edelweißpiraten, Jugendkultur und Opposition im Nationalsozialismus zu lesen. Wir sprachen mit Autor Sascha Lange. Sein Buch ist 224 Seiten dick, enthält zahlreiche Schwarz-Weiß-Fotos, kostet 17 Euro und in den kommenden Wochen ist Sascha Lange auf Lese- und Vortragsreise, unter anderem in Berlin, am 6. Juni im Mehringhof-Theater in der Gneisenaustraße. Alle Termine finden Sie unter der Webseite www.scherbelberg.de. Vielen Dank für das Gespräch, Sascha Lange.
Vielen Dank.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Als der kleine Paul eines Morgens aufwacht, ist alles still um ihn herum. Er schleicht durch die Wohnung, seine Eltern sind nicht da. Er geht runter auf die Straße, die ist lautlos und leer. Kein Auto, keine Straßenbahn. Nirgends sieht er einen Menschen. So beginnt Paul allein auf der Welt des dänischen Schriftstellers Jens Siegsgaard. Nicht einfach irgendein Kinderbuch, sondern das Lieblingsbuch von Heiner Müller und Thomas Brasch. Die Schriftstellerin Annette Gröschner ist zu den Literaturagenten gekommen, um dafür zu werben, dass es wieder verlegt wird.
Hallo, guten Abend, Annette.
Hallo.
Hallo.
Als wir uns über das Buch verständigten, das du diese Woche vorstellen möchtest, hast du in deiner Mail geschrieben, ich möchte über mein ewiges Lieblingsbuch reden, Paul allein auf der Welt, und zwar als Plädoyer, dass sich endlich ein Verlag traut, es wieder aufzulegen. Wir haben gerade die Ausgangssituation der Geschichte gehört. Was macht dieses Buch zu deinem ewigen Lieblingsbuch?
Ich erzähle es mal mit einer Geschichte. Ich war neulich auf dem neuen Flughafen BER, habe so eine Führung mitgemacht und plötzlich hatte ich dieses Paul allein auf der Welt Gefühl. Und das habe ich öfters mal, aber wenn es dann da ist, ist es was ganz Besonderes. Also dieser Flughafen ist vollkommen eingerichtet. Diese Fahrgastübergänge blinken. Also man wartet darauf, dass ein Flugzeug kommt, aber es kommt nichts. Und das ist für mich so der Inbegriff dieses Buches, ja, also das ist mal so diese Urangst. Es ist alles eingerichtet, es ist alles da, aber es ist niemand mehr da, der es mit einem teilen kann. Und am Anfang findet man das ganz toll, also keine Türsteher mehr, man kann alles machen, alles tun, aber dann wird es plötzlich total langweilig, weil man kann es mit niemandem teilen.
Wann hast denn du die Geschichte dann von Paul das erste Mal gelesen und oder vorgelesen bekommen wahrscheinlich?
Das Interessante an diesem Buch ist, dass ich das mit niemandem teilen konnte, außer mit meiner Schwester, weil es hatte niemand anders. Es gibt ja immer so Kinderbücher, die man so in der Generation teilt, ja. Mhm. Alles etwas, was alle lesen und wo dann auch alle drüber reden können. Mhm. Und das fehlte da. Also da war ich dann wieder allein auf der Welt, weil es war ein Buch, was war 1949 im Verlag Luzi Groscher erschien in Berlin und danach vielleicht noch ein, zweimal aufgelegt worden, aber in den 60er und 70er Jahren halt nicht mehr. Und es ist ein dänischer Autor. Ich habe da auch ein bisschen rumrecherchiert, weil ich immer wollte, dass es einen Verlag macht, aber ich weiß auch gar nicht, wer die Rechte hat.
Ja. Wir haben es eingangs gehört, es war das Lieblingsbuch von Heiner Müller und Thomas Brasch. Kannst du das belegen?
Ich kann das belegen. Also ich habe ungefähr 1988 im Archiv über Inge Müller geforscht und da habe ich gesehen, dass die ein Stück aus diesem Buch machen wollte. Und dann dachte ich, hier ist jemand, der sich auch damit beschäftigt hat. Und das war ja die Frau von Heiner Müller. Und dann habe ich, als Heiner Müller gestorben ist, gab es einen Sammelband und da habe ich von Thomas Brasch gefunden, ein Zitat: In diesem Moment hörte ich ihn aus der Richtung des großen Sessels fragen, ob ich auch mein Lieblingskinderbuch in einer solchen Art in Hirn und Herz habe wie er und auch den Wunsch, einmal so einfach und wunderschön schreiben zu können. Mein Ja kreuze sein, bei mir ist es, so dass wir plötzlich wie aus einem Mund den Titel sagten, Paul allein auf der Welt.
Mhm. Das Buch ist fertig, ja, das gibt es. Du hast es hier vor uns liegen. Es ließe sich leicht reproduzieren, wenn man die Rechte an den sehr schönen Illustrationen von Arne Ungermann nicht bekäme, könnte man einen Illustrator, eine Illustratorin von heute bitten. Attac böte sich an, der hat das Buch auch mal vorgestellt. Man kann sich das Buch auch vorstellen, auf der Rückseite die Sprüche von Müller, Brasch und dann noch einen von dir. Welche Traute muss denn ein Verlag aufbringen, dieses Buch zu verlegen?
Ich glaube, gar keiner. Ist jetzt meine These, man sollte es einfach tun.
Mhm. Warum? Also was als dieser Junge, ich kenne das nicht, ich habe das durch dich zum ersten Mal kennengelernt, Paul. Der Junge ist allein und um dann festzustellen, dass das irgendwann nicht mehr toll ist, auch wenn man sich wünscht, mal alles alleine auszuprobieren, die Straße allein lang zu gehen, nicht alles teilen zu müssen, aber letztendlich ist das die Moral oder verbirgt sich dahinter noch ein größerer Kosmos?
Naja, es ist ja der Kosmos, es gibt viele Menschen und plötzlich gibt es keine Menschen mehr. Ja? Also dieses Gefühl gab es noch einmal, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber als es um die Neutronenbombe ging, in den 80er Jahren gab es doch diese Geschichte, die Neutronenbombe zerstört nur die Menschen und alle Häuser bleiben. Mhm. Und das ist für mich bis heute so eine Bedrohung, da setzt mein Hirn aus. Ja? Mhm. Also da ist, bin ich irgendwie alleine. Ja? Mhm. Und so ähnlich ist es auch mit diesem Paul allein auf der Welt. Ja? Also man ist plötzlich der einzige Mensch auf der Welt. Wie toll und wie schrecklich. Ja.
Ich kenne das Gefühl. Ich hatte das in den 70er Jahren, gab es doch die autofreien Sonntage als Reaktion auf die Ölkrise. Und damals war das Autofahren verboten und die Autobahn gesperrt. Und wir sind dann mit meiner Familie auf einer Autobahn spazieren gegangen und aus irgendeinem Grunde, ich war sauer, habe ich mich umgedreht und bin in die andere Richtung gegangen und war dann alleine auf der Autobahn. Und vor mir war nichts. Und da überkam mich auch das Gefühl, was, wenn ich jetzt alleine auf der Welt wäre? Das war ein Schaudern. Das hat mich auch ein bisschen begeistert, dass das
aber
gibt.
Das hat man jeden Sonntag frühmorgens um 6 in Berlin.
Na, aber manchmal kommen einem Menschen entgegengetorkelt, die dann aber vielleicht auch allein wären.
Ja, man sollte nicht am Berghain lang gehen.
Annette, also es bedarf nicht viel, hast du gesagt. Ein Verlag müsste rauskriegen, wem die Rechte gehören zu dieses Buch, ja, oder an den Illustrationen. Ansonsten ist alles da. Ich weiß nicht, ob man jetzt Werbung machen könnte, aber hast du Verlage angeschrieben konkret direkt und gesagt, hier nehmt oder setzt euch damit auseinander?
Es ist schon eine Weile her, habe ich gemacht, aber es kam dann nichts, leider.
Naja, okay. Bücher haben ihre Zeit und ihre Reife und jetzt haben wir dazu aufgerufen. Paul allein auf der Welt von Jens Sixgord ist selbst über den antiquarischen Buchhandel schwerst zu bekommen. Als ich nachgeschaut habe, war da ein einziges Exemplar für 95 Euro zu haben und jetzt auch schon nicht mehr. Das Buch umfasst schlanke 24 Seiten. Es ist also Zeit für eine Neuauflage. Heiner Müller, Thomas Brasch und Annette Gröschner haben dafür die besten Argumente geliefert. Vielen Dank, Annette.
Vielen Dank.
Danke.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
In dieser Woche schlug die Diskussion um das totale Hundeverbot am Schlachtensee hohe Wellen in Berlin. Lesern sind ja papierne Hunde oft die allerliebsten und deshalb haben wir in dieser Woche das hundsverrückte Handbuch Wuff ausgesetzt. Schöpfer dieses Buches sind Fanella Smith und die Brüder McLeod. Und ein Mensch hat sich des ausgesetzten Exemplares erbarmt. Sozusagen das neue Herrchen dieses Buches. Wer ist denn da in der Leitung?
Hallo, hier ist Alexander.
Hallo.
Alexander, wo haben Sie denn das arme ausgesetzte Exemplar gefunden?
Im Park am Nordbahnhof. Da war ich tatsächlich auch spazieren mit meinem Hund.
Nein.
Ah.
Perfekt, sehr gut.
Es steht ja eine Parole in dem Buch, die Sie als tatsächlicher Finder ausweist. Nennen Sie uns die bitte.
Wie der Herr, so das Geschirr.
Er hat es wirklich.
Können Sie ja. Also Sie haben das Buch gefunden und als Hundebesitzer haben Sie doch sicherlich sofort reingeschaut, oder?
Ich habe sofort reingeschaut, ja. Ich fand es auch echt, es ist echt süß. Es ist echt ein richtig süßes Buch. Ja, hab auch viel entdeckt, was ich irgendwie auch gar nicht, also so einige Hunderassen kannte ich auch überhaupt noch gar nicht.
Ja, ja, es sind, ja. Ja, erzählen Sie mal, was für einen Eindruck hatten Sie davon? Was gefällt Ihnen daran? Wo haben Sie eher mit den Schultern gezuckt?
Ich fand, also die Illustrationen sind halt toll, ne? Und dann irgendwie so Schopfhund oder sowas. habe ich jetzt hier gerade noch aufschlagen, den ich zum Beispiel nicht kannte. Und das fand ich echt ganz interessant. Also es ist halt jetzt kein wissenschaftliches Buch, aber es ist einfach süß geschrieben.
Ja, ja, es ist, wie Sie sagen, es sind einzelne Hunde, Rassen von Affenpinscher bis Zwergspitz, werden in niedlichen Zeichnungen dargestellt. Und zu jeder Hunderasse gibt es dann eine kleine Episode, in denen sich dann Wahrheit und Fiktion ein bisschen vermischen. Zum Beispiel die, dass der Schau-Schau der Legende nach eine blaue Zunge hat, weil er am Anfang der Zeit am Himmel geleckt hat. Oder der Dobermann sei von deutschen Hundesteuern-Eintreibern gezüchtet worden als Kreuzung zwischen Schäferhund, Pinscher und Fleischerhund. Es gibt auch so Wortspiele, zum Beispiel der afrikanische Wildhund sei durchgeknallter als ein Silvesterböller und da steht dann dieser Hund und grinst einen breit an. Trifft das so Ihren Humor, dieses Buch, Ihre Tierliebe oder ist das ganz so gar nicht Ihr literarisches Revier?
Doch, ich finde, es ist halt wirklich das, was ich gesagt habe, ist eher so süß, ne? Ich meine, ich habe zwar selber auch einen Hund, aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der grundsätzlich alle Hunde toll findet. und von daher, finde ich es einfach mal ganz interessant und da ist ja auch immer ein bisschen Wahrheit dabei. Also es ist ja jetzt nicht alles irgendwie ersponnen, ja, ne? Und von daher fand ich das ganz spannend. Also ich habe dann auch tatsächlich, ich habe einen Chihuahua Pekinese, ne, und habe dann auch noch mal im Internet zum Beispiel verglichen, was dazu denn eigentlich steht, weil ich mich da tatsächlich gar nicht so richtig auseinandergesetzt habe. Mhm. Fand ich so als Anregung ganz gut.
Mhm. Was lesen Sie denn sonst so?
Also eigentlich so quer durch die Reihe, also so Romane oder Haruki Murakami finde ich toll oder aber auch gerne mal ein Krimi irgendwie. Da, also so im Urlaub so eine Charlotte Link kann ich mal ganz gut weglesen. Ja. Also
ich oute mich auch.
Und woher bekommen Sie Ihre Tipps? Wie stoßen Sie? Also Sie lesen ja wirklich querbeet. Woher bekommen Sie Ihre Tipps?
Also eigentlich durch Freunde. Also ich habe eine Freundin, die wirklich sehr viel liest, wo ich mich auch mal frage, wo sie die Zeit dafür hernimmt. Und die sagt mir immer irgendwie, ach, hast du das schon mal gelesen? Hast du da schon mal was von gehört? Und dann dann lese ich da mal so rein im Internet oder so und dann entscheide ich mich zum Kauf im besten Falle oder halt auch nicht.
Alex, wir bieten Ihnen jetzt die großartige Möglichkeit, Ihre Leseratten-Freundin mit Tipps zu beglücken. Und zwar schenken wir Ihnen ganz, ganz viele Bücher, die kommen per Post zu Ihnen und die können Sie dann weitergeben oder empfehlen Ihrer Freundin, wenn Sie sie denn gut finden. Und zwar ist in diesem Paket unter anderem Weiter als der Himmel von Pippa Goldschmidt. Ich habe geflennt am Ende. Vielleicht ist das für Sie. Es geht rund um Astronomie und Sterne und es ist ein furchtbar schönes Buch. Außerdem unser Favorit der Woche, Thomas, du hast es vorgestellt.
Timavanus, Dunkle Wolken über Damaskus, ein Buch über die Zustände in Syrien vor der syrischen Revolution.
Außerdem, falls Sie lieber hören als zu lesen, eine sehr tolle Hörbuchproduktion, nämlich sämtliche Memoiren von Casanova, Giacomo Casanova auf 9 MP3-CDs. Sie können damit mehrere Wochen lang mit ihm verbringen, wenn Sie denn wollen. Und dann
beim
Gassi gehen, genau. Ja, wobei, man muss sich schon dem Hund widmen. Und wir packen Ihnen noch irgendwas rein, wo wir glauben, dass wir Sie damit überraschen können. Also es wird schwer und dick, das Buch. Und so, dass Sie dann versorgt sind. Freuen Sie sich?
Das freut mich. Vielen Dank. Toll.
Und für alle, die durch Alex auch auf den Geschmack gekommen sind an diesem Buch, das er gefunden hat, Wuff, ein hundsverrücktes Handbuch von Fenella Smith und den Brothers McLeod, wurde übersetzt von Kirsten Rieselmann, ist erschienen im Inselverlag, 160 farbig illustrierte Seiten mit 150 Hunderassen aus aller Welt, kosten 14 Euro und können jederzeit auch am Schlachtensee mitgeführt werden.
Tschüss, Alex.
Tschüss.
Bis bald.
Man kann es so sagen, wenn man mit Tönen beruflich umgeht, seinen ganzen Tag und ganze Wochen, ganze Monate, ganze Jahre, ganzes Leben, dann kriegen die Töne eine Bedeutung, die der Sprache sehr ähnlich ist.
Sagt Tim Vogler, erster Geiger des Tim Vogler Quartetts, das aus Anlass seines 30-jährigen Bestehens in diesen Tagen das Buch Leben auf 16 Seiten veröffentlicht hat. Kurz zur Einordnung, das Tim Vogler Quartett formierte sich als erstes selbstständiges Streichquartett 1985 in der DDR, errang bald großen internationalen Ruhm und ist bis heute auf der ganzen Welt bekannt, macht zum Beispiel regelmäßig Tourneen in Amerika und Japan.
Klassische Musik, interessiert dich das?
Es gibt in dem Buch ein für mich verblüffendes Element, um die Frage mal so zu beantworten. Ja. Und zwar sprechen die Mitglieder des Vogler-Quartetts im Zusammenhang mit Komponisten wie Haydn, Mozart, Beethoven immer wieder von großer Literatur. Insofern ist das eine berechtigte Wendung, weil die haben natürlich alle geschrieben in der Sprache der Musik, in Notenschrift. Und diese Partituren zu lesen, ohne die Musik zu hören, ist klassischerweise eine Art, die Kunstfertigkeit, die Komplexität von Kompositionen zu genießen. Also es gibt eine enge Verwandtschaft zwischen Musik und Literatur, zwischen Lesen und Hören. Ich war in der letzten Woche bei der Vorstellung des Buches im Frankfurter Literaturhaus dabei und da hat das Vogler Quartett erklärt, dass sie sich zum Beispiel ein Stück erarbeiten, indem sie das in Sprache, in Sprachbilder übersetzen, bis hin zu der Formulierung, dass sie beim Musizieren eine Geschichte erzählen wollen. Und ich finde das einen tollen Zugang. Also Musik als Geschichten erzählen, klassische Musik, Instrumentalmusik als Geschichten erzählen, weil das befreit mich von diesem Überbau im Sinne von, ich kenne klassische Musik nicht, ich verstehe das nicht. Das ist ja ganz egal. Ich höre mir das an. Ich will mal wissen, was mir da für eine Geschichte erzählt wird.
Na, dann erzähl doch mal eine Geschichte. Erzähl mal weiter. Was vermittelt das Buch noch?
Es hält ganz viele tolle Anekdoten sind da drin. Die tollste ist vielleicht die, dass das Vogler Quartett einige Tage vor der Weltöffentlichkeit wusste, dass Erich Honecker abgesetzt werden würde. Ach. Ja, und das kam so, das Vogler Quartett sollte, weil sie ja Vorzeigekünstler waren im Rahmen der 40-Jahr-Feier der DDR vor verdienten Funktionären der SED spielen. Mhm. Und die haben natürlich lange überlegt, das waren ja junge Männer unter 30 damals, ob sie das überhaupt machen sollten. Es liefen ja schon die ganzen Demonstrationen. Und dann haben sie Ursula Rackwitz, die im ZK für Kultur zuständig war, einen Brief geschrieben und um ein Gespräch gebeten. Und im Laufe dieses Gesprächs hat Rackwitz dann gesagt, ihr habt ja recht mit euren ganzen Protesten, aber wartet doch mal ab, Honecker wird bald abgelöst. Und das wollten die vier nicht glauben, insbesondere auch deshalb nicht, weil Rackwitz dann gesagt hat, und nach Honecker kommt dann Egon Krenz. Und weil das so unglaublich schien, haben die das dann auch für sich behalten und nicht weitererzählt. Also das sind quasi kulturpolitische Anekdoten. Es gibt viele Geschichten über das Leben als Künstler in der DDR, aber es gibt dann in den weiteren Abschnitten des Buches auch viel über das Leben als Musiker, sehr viel erhellende Passagen über klassische Musik. Und innerhalb der klassischen Musik ist ja das Streichquartett sowas wie die Königsdisziplin, ungefähr so wie Lyrik innerhalb der Literatur.
Wir haben ja als Streichquartett das Zentrum eigentlich der europäischen Musikkultur in unserem Repertoire. Angefangen von Haydn, Mozart, Beethoven haben sich eigentlich alle Komponisten Mühe gegeben, das Beste, was sie haben, das Klügste, das Intellektuellste, die größte Emotion, die größte Strukturdichte in die Streichquartette hinein zu komponieren. Und die Messlatte war ja auch von Anfang an sehr hoch, eben durch Haydn, Mozart und Beethoven. Daran haben sich viele andere später auch noch die Zähne ausgebissen. Und insofern ist es wirklich so, dass wir eine Kulturform vertreten, die so toll und so reich und so anspruchsvoll ist, dass man das Gefühl hat, man muss dafür eigentlich alles geben, ja?
Und was das heißt, alles geben für die Musik, für die Kunst, das vermittelt das Buch. Es ist wirklich eine wunderbar zu lesende literarische Erschließung der Lebensform Streichquartett. Also wie kann man 30 Jahre lang zu vier zusammenbleiben und wie bereichernd das sein muss, sich mit Menschen auf der Basis von Kunst permanent auszutauschen, auch darüber zu streiten, aber gemeinsam das was zu schaffen und wie er gesagt hat, quasi einen großen Teil der Weltliteratur, der Musik zu erschließen. Also wie gesagt, ein wunderbares Buch und auch mit einer sehr überzeugenden Form. Es ist quasi als Quadrophonie geschrieben. Es ist ein großes, romanlanges Gespräch, das die vier Musiker mit Frank Schneider geführt haben, der ist Musikwissenschaftler und ehemaliger Intendant des Konzerthauses Berlin und auf dessen Fragen antworten die vier im Quartett. Und dann gibt es noch Einzelporträts von jedem Mitglied, also von Tim Vogler, dem ersten Geiger, Frank Reinecke, dem zweiten Geiger, Stefan Fehlern und Stefan Fork. Die kriegt man quasi als Zugabe, nochmal vier Musikerbiografien und dann noch zum Schluss Material zum Quartett, unter anderem auch den Brief an Ursula Rackwitz. Also man könnte sagen, das Buch selbst ist eine tolle Komposition.
Ja, und diese Komposition können Sie lesen, nicht hören, sondern lesen. Von Frank Schneider, eine Welt auf 16 Seiten, Gespräche mit dem Vogler Quartett. Und das Buch ist erschienen im Verlag Berenberg, hat 384 Seiten und kostet 25 Euro.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Man kennt sie aus dem Film von Truffaut als die Frau, die Jules und Jim liebte. Aber Helene Hessel, geborene Grund, war nicht nur eine Gestalt in den Fantasien der anderen. Sie war eine Autorin eigenen Rechts. Geboren und aufgewachsen in Berlin, wollte sie zunächst Malerin werden und wurde Schülerin bei Käthe Kollwitz. 1912 ging sie nach Paris, lernte dort Franz Hessel kennen, den sie 1914 heiratete. Später fand sie selbst zum Schreiben, publizierte Aphorismen, Paris-Feuilletons und Texte über Mode, publizierte in deutschen Zeitungen und Zeitschriften zahlreiche Artikel, die ein lebendiges Bild vom Pariser Leben, vor allem aus der Welt der Mode, vermitteln. Jetzt ist im Schweizer Nimbus Verlag eine Auswahl von Helene Hessels Feuilletons erschienen unter dem Titel »Ich schreibe aus Paris über die Mode, das Leben und die Liebe«. Und dieses Buch wird am kommenden Dienstag, den 21. April, in der Kunstbuchhandlung Bücherbogen am Savignyplatz in Berlin-Charlottenburg vorgestellt. Beginn der Veranstaltung ist 19 Uhr. Es lesen Julia Knapp und Bernhard Echte. Zudem gibt es Chansons, dargeboten von Evelyn Förster und Ferdinand von Seebach.
Der nächste Termin ist am Freitag, den 24. April und während dieser Lesung wird ein Comeback gefeiert. Gitarrist Alex, Bassist Paul, Keyboarder Vonny und Schlagzeuger Axel und die charismatische Sängerin Nora wollen es nochmal wissens gemeinsam nochmal ihre Band aufleben lassen, in der sie in den 80er Jahren gerockt haben, nämlich die Steine, eine ostdeutsche Rockband und die zwischen Protest und Anpassung versuchte irgendwie ihren Rock'n'Roll-Platz zu finden. Und viele Jahre später, die eine ging ins Ausland, der andere verliebte sich, der andere blieb unglücklich, einer bekam ein Kind und so weiter und so fort, wollen es dann, wie gesagt, nochmal wissen, gehen auf Comeback-Tour und was dann passiert, können Sie nachlesen im neuen Roman von Alexander Osang. Er heißt Comeback. Und am Freitag, den 24. April, wird er daraus vorlesen und zwar in der Buchhandlung Bötzow Buch in der Bötzowstraße 27. Die Lesung beginnt um 20 Uhr.
Das neue Buch des in München lebenden Autors Albert Ostermeier handelt von einem Schriftsteller, der nach Beirut geht. Doch statt der erhofften Lösung seiner Schreib- und Selbstkrise wird er von der Realität des Libanon überwältigt, die von den Spuren des Bürgerkriegs gezeichnet ist. Die Inspiration zu Lenz im Libanon bezog Albert Ostermeier aus einer Novelle von Georg Büchner und aus einer Reise in den Libanon, bei der er Teil einer Schriftstellerdelegation war, die den Außenminister Frank-Walter Steinmeier begleitete. Und so kommt die überraschende Konstellation der Buchpremiere zustande, die am kommenden Sonntag, den 26.04. um 20 Uhr im Deutschen Theater stattfindet. Dann spricht Albert Ostermeier über sein Buch mit Frank-Walter Steinmeier und Wolfram Koch liest aus der Novelle im Deutschen Theater. Beginn ist 20 Uhr, der Eintritt kostet 6 und 4 Euro.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Ja, schön. Wir haben es geschafft. Wieder ein Sonntag mit den Literaturagenten haben Sie verbracht, worüber wir uns sehr freuen. Und auch am kommenden Sonntag wird es wieder eine Sendung Die Literaturagenten geben, dann mit unseren Kolleginnen Marion Brasch und Gesa Ufer. Und ich kann mal gucken, was die so drin haben. Zum Beispiel Surferboy von Kevin McAleer sehe ich hier gerade. Oder als Hörprobe haben sie drin Michael Holzach, Deutschland umsonst. Klingt auch spannend. Oder was haben sie noch? Ich kann hier mal in unsere Planung gucken. Ich verrate das alles schon. Obacht Lumpenpack, Kate Beaton wird auch Thema sein. Also ziemlich viele interessante Bücher, die ich nicht kenne.
Ja, Obacht Lumpenpack, das ja. Kann man auch wunderbar an das Ende unserer Sendung stellen.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch den Sonntag und lesen Sie fleißig weiter.
Bis bald.
Tschüss.
Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.